Ja, letzten Sonntag hat Gott ja ganz stark hier unter uns gewirkt und auch Dinge, sage ich mal, in richtige Position gerückt. Auf jeden Fall das Zitat von dem Pfarrer und Evangelisten Theo Lehmann aus der evangelischen Kirche, dass ich eingangs zitiert habe, weil es um Predigt ging, hat sich bewahrheitet, weil es ging ja in Ideaspektrum, vor zwei Wochen ging es darum, über Predigt, was erwarten Prominente von einer Predigt und so weiter und so fort. Und Theo Lehmann hat es dann der Evangelist und Pfarrer hat auf zwei Fragen gebracht. Er sagt, die Predigt. Hat sich aufgrund der Predigt jemand bekehrt? Hat sich jemand beschwert? Wenn beide Fragen mit Nein beantwortet werden, dann war die Predigt nicht viel wert. Hat sich jemand bekehrt oder hat sich jemand beschwert? Ich sag mal so, ein Ganzteil haben sich letzte Woche bekehrt. Und das haben wir auch erlebt, was Gott tut, oder einfach eine neue Hingabe auch an Gott vollzogen. Eine Hingabe an Gott vollzogen und neues Leben ist reingekommen. Ich habe so die Woche immer wieder auch an Evangelisation gedacht, weil wir werden ja im Sommer, der Plan steht jetzt soweit, wir werden im Sommer durch den ganzen Odenwaldkreis, Landkreis Darmstadt-Dieburg ziehen, überall unterwegs sein, auf den Marktplätzen und sonstigen Orten und die gute Nachricht von Jesus Christus verbreiten. Denn wir müssen ja sehen, wir leben ja in Deutschland und das ist ja keine freikirchliche Feststellung, sondern eine kirchliche Feststellung. Von den 100% Kirchenmitglieder sind etwa 2% bibelgläubige Christen. Und Pfarrer, Kollegen sind darüber sehr bekümmert und besorgt. Und von daher sind auch die Brüder aus der evangelischen Kirche und sagen, wir haben zwar Kinder getauft, aber wir haben als Mitglieder hauptsächlich ungläubige, gottlose Menschen und sie rufen auf, verschiedene Pfarrer rufen auf zur Evangelisation in Deutschland. Manche ihrer Kollegen ärgern sich denn darüber, aber das macht ja auch nichts. Wenn sie sich ärgern, sich beschweren, dann weißt du hast auf jeden Fall irgendwo schon was getroffen, um aus den eigenen Reihen zu nehmen. Mir geht es darum, dass wir Gottes Namen groß machen. Die Schrift sagt, macht seinen Namen groß unter den Völkern. Macht seinen Namen groß unter den Völkern. Macht seinen Namen groß. Gott sagt nicht, ich mache meinen Namen groß. Er sagt, geht ihr hin und macht ihr meinen Namen groß. Ein Christsein, das man in der Öffentlichkeit nicht sieht, ist kein Christsein. Weil Jesus sagt, dass die Menschen, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen, ihn preisen. Glaube hat immer mit Taten zu tun. Wir werden gerettet und sind gerechtfertigt allein durch den Glauben Jesu Christi aus der Gnade Gottes heraus. Aber die Schrift sagt, wenn wir Gnade erlebt haben, dann fangen wir auch an, Gnade zu leben. Jakobus sagt, ein Glaube ohne sichtbare Auswirkung, ohne Werke ist ein toter Glaube. Ein Theologe sagte, das ist dann eine Blindenstockreligion, die niemandem etwas nützt. Und so ist es wichtig, dass wir in die Gesellschaft hineingehen. Von daher sind wir ja nicht nur am Predigen, sondern engagieren uns in unserer Gesellschaft in verschiedenen sozialen Projekten, um Menschen vor Ort in ihren Nöten zu helfen und beizustehen und den Namen unseres großen Gottes unter den Völkern bekannt zu machen. Macht seinen Namen groß unter allen Völkern. In Darmstadt haben wir auch laut unseres Oberbürgermeisters bei dem Darmstadium Allianzgottesdienst, den wir in der überfüllten Halle, Aula, Kongresshalle des Darmstadium hatten, über 1800 Gottesdienstbesucher und die Halle war bis zum letzten Platz gefüllt, eigentlich darüber hinaus. Es waren mehr Leute drin, als eigentlich sogar noch rein konnten, durften, sodass einfach die Türen auch zugingen. Und er sagt, unser Oberbürgermeister sagte, wir leben in einer Stadt, in der Menschen aus über 140 Nationen leben. Alleine in Darmstadt. In Darmstadt leben Menschen aus über 140 Nationen. Und Gott sagt jetzt, macht meinen, also seinen Namen groß, unter allen Völkern. Wir brauchen heute nicht nach Afrika zu reisen oder nach Ägypten zu reisen. Afrika ist in Deutschland, Ägypten ist in Deutschland, Iran und Irak ist in Deutschland, Tunesien ist in Deutschland. Die vielen Nationen sind in Deutschland. Wir müssen wahrscheinlich nicht mal aus unserem Haus gehen, denn in demselben Mietshaus oder Wohnblock, in dem jemand lebt, leben schon Menschen aus verschiedenen Nationen. Alleine, da wo wir das soziale Projekt haben, in Kranichstein, Baseline, alleine in diesem Hochhausviertel, ich nenne das ja manches Mal so wie Chicago-Viertel, aber allein in diesem Hochhausviertel leben Menschen aus über 70 Nationen. Aus über 70 Nationen. Ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung auf die Ewigkeit. Ohne zu wissen, dass Jesus für sie gestorben ist. Ohne zu wissen, dass es in keinem anderen Heil gibt und auch kein Name unter den Menschen gegeben ist auf dieser Erde, in dem sie gerettet werden müssen, als in dem Namen Jesus. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir in einer Freikirche sind. Wir kommen auch nicht in den Himmel, weil du in einer Kirche bist. Wir kommen schon gar nicht in den Himmel, weil wir als Baby getauft sind. Denn die Bibel sagt, wir kommen alleine aufgrund unseres Glaubens an das Werk Jesu Christi in den Himmel oder nicht. Ein Baby kann das nicht glauben. Und wir sehen das an den Statistiken, dass 98% der Leute es auch in ihrem späteren Leben nicht nachvollziehen oder bejahen, Christus als ihren Herrn zu haben. So, wie sagt es neulich ein Pfarrer, er sagte, wir haben eine Nation getaufter Heiden. Eine Nation getaufter Heiden. Eine gottlose Gesellschaft, die außer Rand und Band ist. So viele Menschen in unserer Stadt. Und ich möchte uns heute Abend herausfordern, dass wir uns dem Auftrag, dem Ruf und dem Befehl unseres himmlischen Vaters stellen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht der irgendwann getauft ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir lesen immer wieder auch in der Bibel von Persönlichkeiten, die in der Gesellschaft lebten und die Einfluss auf ihre Gesellschaft hatten. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, als Kirchenbewegung mehr Einfluss in unserer Gesellschaft haben. Wir müssen unseren Einfluss geltend machen, wahr machen, das, was Gott sagt, in der Gesellschaft bekannt machen. Wir müssen das weitergeben. Wir müssen darüber reden. Weil wenn wir den Menschen nicht sagen, dass Jesus Christus gekommen ist als Retter aller Menschen und dass wer ihn aufnimmt, gerettet wird, dann werden sie verloren gehen. Nicht, weil Gott es will, denn er hat für alles Vorsorge getroffen, sondern deshalb, weil wir es ihnen nicht gesagt haben. Denn der Glaube kommt woher? Aus der Verkündigung. Aus dem Sprechen. Natürlich folgen dem Glauben immer Werke. Es wäre fatal, nur zu predigen, aber kein sichtbares Zeichen und Zeugnis in der Gesellschaft zu setzen. Wir sehen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, einen großen Mann. Und wenn ich mir auch die großen und die kleinen Männer in der Bibel anschaue, dann sage ich mir, welchen Einfluss haben wir denn wirklich in der Gesellschaft? Natürlich, wir können über manche Dinge aufwarten, alleine wenn wir unsere beiden Gemeinden anschauen, was da geleistet und gemacht wird, da sagen Leute immer Hut ab. Aber darum geht es überhaupt gar nicht. Die Frage ist, schaffen wir etwas, wo wir uns bewegen, wo wir uns aufhalten? Bewirken wir in der Gesellschaft eine Veränderung? Und wir müssen unsere Gesellschaft verändern. Wir werden sie nicht verändern durch Gottesdienstbesuche und Hauszellbesuche. Dadurch werden wir sie nicht verändern. Sondern es sind aktive, tatkräftige Schritte in der Gesellschaft nötig. Meine Botschaft heute Abend ist ein Appell. Mache den Namen deines Gottes unter den Völkern bekannt. Unter den Völkern in deinem Umfeld. Egal in welchem Dorf im Odenwald du lebst. In jedem Dorf gibt es nicht nur Menschen aus ein oder zwei Nationen. In der Regel sind es sogar in kleineren Ortschaften Menschen aus 20, 30, 40 Nationen, die in so einem Ort leben, untergebracht sind oder ihr Zuhause hier als Emigranten oder auch als Dauerbleibende gefunden haben. Und Gott sagt, bringt den Völkern die Kunde, bringt den Völkern die gute Nachricht, das bringt den Völkern das Evangelium. Und ich sage, wir müssen nicht weit reisen. Du brauchst nur auf den Marktplatz gehen, auch in deinem Dorf. Und du findest schon Menschen aus vielen Generationen und Nationen. Und wir müssen gewisse Schritte unternehmen. Für mich sind diese Dinge immer sehr, sehr praktisch. Ich habe mir gerade wieder einen ganzen Karton Jesusfilme bestellt. Denn für mich ist es nicht so, wenn ich wo... Das ist nicht so, wenn ich wo essen gehe, dann gehe ich nur essen. Wenn ich bei einem Vietnamesen mir ein Essen bestelle und hole, dann ist in meinem Herzen das Essen vielleicht erster Stelle manches Mal im Moment, aber ich bin immer zielgerichtet. Zielgerichtet. Ich will, dass dieser Restaurantbesitzer oder wer auch immer es ist, ich will, dass er die gute Nachricht bekommt. Also, ich werde mit ihm freundlich sein und ich werde ihn auch fragen, wie es ihm geht, wie er sich fühlt und all diese Dinge, wie er hier in unserem Land zurechtkommt. Ich werde Gespräch suchen und werde ihm sagen, wenn er mal Fragen oder Nöte hat, dann kann er sich an mich wenden. Dann kann er mich anrufen oder mir Bescheid sagen. Dadurch entstehen Freundschaften. Für mich ist aber auch klar, ich habe jetzt also, wie gesagt, eine Kiste Jesus-Filme bestellt nach dem Lukas-Evangelium. Und da habe ich Sprachen bestellt, von denen hast du vielleicht noch gar nichts gehört. Aber ich habe diese Filme bestellt und dann kriegt ein Chinese, gut, die Sprache hast du schon mal gehört, der Nordvietnamese wird sein Jesus-Film kommen. Und ich werde ihm den schenken, ich werde ihm den geben und werde ihm sagen, wenn er dazu Fragen hat, dann werde ich da sein. Für mich bedeutet es, in der Gesellschaft zu sein, aktiv zu handeln, aktiv tätig zu sein. Das ist, wenn ich an einem ständig in einem denselben Supermarkt aufsuche, dann werde ich zu allem, zum Chef und auch zu dem Personal versuchen, Beziehung aufzubauen. Denn ich habe in meinem Herzen ein Verlangen, dass diese Menschen meinen Jesus Christus kennenlernen und dass sie gerettet werden und ewiges Leben haben und dadurch die Leute freuen sich, wenn sie dich sehen, weil du gehst nicht nur einkaufen, du gehst nicht nur wo essen, sondern du fängst an, Beziehung zu knüpfen. Du fängst an, auch anzubieten, wenn sie Hilfe brauchen, dass du für sie da bist. Es ist aktiv. So, also wenn wir in die Bibel hineinschauen, da sehen wir, dass zum Beispiel der König Salomo einen enormen Einfluss auf die damalige Welt hatte. Einen enormen Einfluss. Wir lesen in 1. Könige 5, Vers 14. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört hatten. Beachte, er ist dort in Jerusalem. Er dient Jahwe, dem wahren Gott, dem einzigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und aus allen Völkern kamen Menschen, um zu hören, dieser Mann hat Gottes Offenbarung, dieser Mann hat Gottes Beziehung. Ich möchte gerne von diesem Mann hören über das, was Gott zu sagen hat in unseren Tagen. Und es heißt hier, von allen Königen der Erde her, das heißt die damals bekannte Welt. Wir wissen, die Königin von Saba, Äthiopien, sie kam dorthin. Viel, überall, ständig war dort Besuch im Königshaus von Salomo. Du sagst natürlich, er ist ein König, er hat andere Mittel, aber lasst uns die Mittel benutzen oder geh doch einfach in die Wege hinein, die vor deiner Tür liegen. Du kannst dich zum Beispiel beschweren, dass dein Nachbar nun schon seit 9 Monaten nicht die Straße gekehrt hat. Und du hast deine Straße gekehrt, aber du weißt, die nächsten LKWs, die werden vorbeifahren und es wird Wind so geben und wieder wird dem sein Straßendreck auf meine gekehrte Seite gehen. Du kannst dich darüber aufregen oder du kannst ihm einfach die Straße kehren. Ganz einfach ihm die Straße kehren und etwas Gutes tun. Weil meckern, das kann jeder. Wir sind ja eine richtige Meckergesellschaft geworden. Wir meckern alles, was uns, wir denken, wir können überall rumschimpfen und meckern. Ja, und ich sage immer, wenn jemand zu mir kommt und meckert, ich sage, tu erst was und wenn das nicht hinhaut, sage ich, dann lass uns nochmal reden. Aber ich habe dieses ewige, elende Gemeckere satt. Und dass wir uns mit Dingen befassen, die so stupide und dumm teilweise sind. Also jemand rief mich an, die Tage und sagt, ja Herbert, wie ist das denn mit den Totenauferweckungen? Wir können doch Tote auferwecken in dem Namen Jesu. Und so weiter. Ich sage, natürlich hat der Herr das gesagt. Und wenn der Herr sagt, dass wir das tun sollen oder dass wir einen für einen beten sollen, dass er ins Leben zurückkommt, in Ordnung. Aber ich sage, dass du durch die Gegend laufen wirst und überall versuchen, die Toten zu schnappen und aufrechtzustellen, ich glaube, da bist du im Irrtum. Ja, ich habe eine ganz andere Frage. Meine Blumen, die vertrocknet sind, kann ich die zum Leben erwecken? Weißt du, dann könntest du ins Telefon beißen. Du kannst ins Telefon beißen. Dann sage ich, es gibt noch eine andere Variante. Biotonne aufmachen und reinschmeißen. Biotonne aufmachen. Ich sage, ja, aber ist dir das noch nie passiert, dass eine Pflanze bei dir, überleg mal, womit Christen sich befassen? Du denkst, echt? Die Fußnägel rollen sich dir. Ja, verstehst du? Und ist dir das noch nicht? Natürlich sei es passiert. Ich habe geguckt, ist es noch eine Qualität oder könnte es noch sein, dass der untere Stammbereich, Wurzel, der vielleicht noch grün ist, ich stelle es ins Wasser und gucke, wenn es ausschlägt, dann sage ich, gut, habe ich eine schöne Pflanze, aber ich sage, ich gehe doch da nicht her und mache eine Zeremonie um diese Pflanze. Entweder sie kimmt oder sie kimmt nicht. Und ich sage, wenn sie nicht kommt, dann landet sie auf dem Komposthaufen oder in der Biotonne. Ganz einfach. Und dann sage ich, weißt du was? Hör endlich auf, so fürchterlich, schrecklich, ätzend religiös zu sein. Und ich sage, weißt du, dass Jesus schlecht ist, wenn er dir zuhört? Jesus ist zum Kotzen zumute und mir auch. Ich sage, verstehst du, was ich meine? Ja. Also sage ich, hör auf, rumzufrömmeln. Sondern tue aktiv etwas und befasse dich nicht, ob du Pflanzen von den Toten auferwecken kannst. Manchmal sind Leute nicht in der Lage, ihre Fußnägel zu schneiden und wollen Tote auferwecken. Okay, gut, wie auch immer. Also, nur mal so nebenbei. Versteh, hier der Salomo, schauen wir 1. Könige 10, Vers 24. Und die ganze Erde, die ganze damalige bekannte Welt, die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos. Und um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hat. Die ganze Erde suchte sein Angesicht. Wir sollen doch den Herrn suchen. Hey, hör auf, fromm zu sein, weil dann kannst du dich jedes Mal mit mir anlegen. Sie haben gesagt, wir wollen hören, was dieser Mann zu sagen hat. Für mich ist die Frage, sind wir für die Menschen, für die Gesellschaft mit unserem Christsein so interessant, dass Menschen kommen und sagen, du, ich würde gerne deinen Rat haben? Wir sind manches Mal so fromm, wir leben in einem christlichen Fantasieland. Wir haben nur noch Jargon wie du bist im Fleisch und du bist nicht im Fleisch und du bist seelisch und du bist noch fleischlicher und du bist Herzenshärtigkeit und du bist jenes und ey, weißt du, das ärgert mich teilweise so sehr. Ich wollte heute eigentlich ein paar Kilo Rindfleisch herbringen und ich wollte euch die einfach mal hier auf den Boden werfen, damit ihr mal aufhört, ständig über Fleisch zu reden. Ist das Fleisch? Und also richtiges Fleisch ist es. Einfach immer. Wir sind so teilweise so fromm. Und was nützt es einem Menschen, wenn sie sagen, also du bist noch voll im Fleisch? Wenn mir jemand sagt, Herbert, du bist im Fleisch, ja, weißt du, was ich ihn fragen werde? In welchem Bereich? Würdest du mir das bitte erklären? Aber jemand einen Brocken hinzuwerfen, du bist im Fleisch, hilft doch überhaupt niemandem was. Erkläre mir, in welchem Bereich bin ich im Fleisch? Wo bin ich im Fleisch? Aber ich denke mal, bitte, liebe Brüder und Schwestern, hört auf, so furchtbar geschwollen und formell zu reden. Esst lieber Fleisch. Oder auch nicht. Wenn du es nicht magst, schick's zu mir. Ich werde mit dem Zeug schon fertig. Ich koche gerne, auch wenn man mir das nicht ansieht. Okay. Also sieh du. Und dieser was für mich ja auch bei dem Leben von Salomo immer auch wieder ein Punkt ist, wie sehr wir auf unser Leben achten müssen. Wie sehr wir auf unser Leben achten müssen. Dieser Salomo, in diesem Buch, in dieser Bibel, haben wir die Sprüche Salomos, richtig? Das Buch der Prediger, Hohelied. Wir haben fantastische Werke von Salomo. Und doch, am Ende seines Lebens ist dieser Mann total abgesackt. Ihr wisst, er hat 1000 Frauen, Bibelleser wissen das. Am Schluss seines Lebens hatte er 1000 Frauen, 700 Nebenfrauen und 300 Hauptfrauen. Welchen Schaff. Na gut, er war König. Gut. Aber überlegt doch mal. Und dann heißt es, jede seiner Frauen durfte ihren Götzen aus seinem Heimatland mitbringen. Am Ende des Lebens von König Salomo war Israel und Jerusalem überfüllt mit Götzenstatuen. Und dann setzte Salomo, von dem wir die Sprüche haben, die Richtung und Weisung hineingeben in unser Leben. Und dann setzt er noch einen oben drauf, dann führt er den Altar des Moloch wieder ein. Moloch war der Altar, das war ein Ofen, dieser Dämon, der dahinter steht, ist Moloch. Und deshalb ist der Altar des Moloch. Da wurden Menschen bei lebendigem, also Kinder bei lebendigem Leib geopfert und verbrannt. Diesen Altar hat Salomo am Schluss seines Lebens wieder eingeführt. Ein Mann, der geschrieben hat, keine Götzen, keine Gottlosigkeit, gezeigt, wie man gerade seinen Weg kann. Ich will damit sagen, auch bei uns im Alltag lassen wir uns vorsichtig sein, schnell zu richten, denn die Bibel sagt, Gott wird das einmal tun und wir sind schuldig, einander zu lieben. Das heißt nicht, dass man nicht sich mal auch korrigiert, aber ich denke auch immer so die Art oder der Ton, wie wir es machen, macht die Musik. Aber dieser Mann, am Ende seines Lebens, ein Götzendiener, gefangen in Götzenkult. Und welch einen Einfluss hat er gehabt? Wir können eins sicher sein, wenn wir Einfluss haben auf die Gesellschaft. Der Teufel wird nicht sagen, Halleluja, endlich steht mal jemand vor den Christen auf und macht was. Der Teufel wird aufstehen, er wird dich versuchen, Platz zu machen, wo immer er kann. Er wird dir Knüppel in den Weg werfen. In der Regel wird es immer durch Brüder und Schwestern sein. Oder sogenannte Brüder und Schwestern. Er wird es immer vor allem durch Gläubige tun. Denn was ein Ungläubiger sagt, über uns beurteilt. Die Bibel sagt, er kann uns nicht beurteilen. Was ein Ungläubiger über mich beurteilt, ob ich mit Jesus richtig lebe oder nicht, kann er nicht beurteilen, ist irrelevant erstmal für mich. Wenn er sagt, ich lebe mein Christuszeugnis schlecht, dann werde ich hinhören und schauen, hat er recht oder hat er nicht recht. Aber die Probleme oder die Blockaden entstehen immer im Kreis von gläubigen Menschen. Aber weiter. Salomo hatte Einfluss. In 1. Chroniker 16,8 heißt es, preist den Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern kund seine Taten. Wir haben in unserer Kirchengemeinde fantastisches Material, um Menschen den Weg zu Christus zu zeigen. Und du kannst dieses Material nutzen. Wenn ich denke an die vielen kleinen Hefte von Werner Nachtigall. Welch ein fantastisches Material, um es weiterzugeben. Wir haben Material auch in anderen Sprachen. So, also, er sagt, der Herr sagt, preist mich, ruft meinen Namen ein, aber eins ist auch wichtig, nicht nur Halleluja singen im Gottesdienst, macht unter den Völkern meinen Namen bekannt. Es ist eine Sache, wenn wir hier im Gottesdienst diesen Song singen, wir rennen in die Städte, erstürmen die Mauern. Und eine zweite Sache ist zu tun. Ich denke, wenn wir singen, wir rennen in die Städte, erstürmen die Mauern, wir nehmen geistlich Land ein. Wenn wir das hier nur singen und draußen nicht tun, dann sind wir Heuchler und Lügner. Hallo? Habe ich recht? Dann sind wir Heuchler und Lügner. Wenn wir sagen, alle Menschen ohne Christus kommen in die Hölle und ich gehe achtlos an meinem Nachbarn vorbei, der zur Hölle geht, ich bemühe mich nicht um ihn, um sein Leben, dann habe ich wahrscheinlich nicht begriffen, dass man wirklich in die Hölle geht, oder ich bin vielleicht so kalt oder hartherzig oder was auch immer, ich weiß es nicht, untersuche es selber. Die Frage, oder stell dir mal die Frage, warum rede ich nicht von meinem Glauben? Warum rede ich nicht von meinem Gott? Warum rede ich von ihm nicht? Und dann sagt die Bibel, auf der Arbeit, was sind wir? Guck mal, jemand kommt auf der Arbeit und guckt dich schief an. Und dann hast du schon Verfolgung. Nur weil jemand blöd guckt. Aber hast du mal überlegt, wie oft wir schon blöd geguckt haben? Wir haben auch schon so oft blöd geguckt. Und dann sind wir froh, dass jemand gnädig und gütig mit euch ist. Und mit uns. Richtig? Aber es ist doch nicht schlimm. Und wenn sie dich auf der Arbeit mobben, was soll das denn? Das können wir doch ertragen. Du bist ja noch gar nicht bis zum Kreuz gekommen, bist ja noch gar nicht gestorben. Jesus haben sie angenagelt. Verstehst du? Wir liebe doch trotzdem auch der, der dich auf der Arbeit angeht. Aber die Leute, die gemobbt werden, wenn ich als Christ in diesem Job bin und dann diesen Menschen nicht beistehe und Partei für sie ergreife, dann frage ich mich auch, was ist mit unserem Glauben los? Denn Glaube beweist sich in der Tat. Mein Kollege, auch wenn er ungläubig ist, ja, ich weiß, wir können fromme Theorien haben. Ja, lass ihn mal schön in die Mangel genommen, bis er richtig fertig ist. Vielleicht schreit er ja dann zum Herrn. Vielleicht ist er aber auch so fertig, dass ihm alles Schreien vergangen ist. Und er in eine Klinik kommt. Und du hättest das stoppen können. Du und ich, wir hätten es stoppen können. Sie sagen, hallo, ich geselle mich zu dieser Person, die verfolgt wird, die verachtet wird, die diskriminiert wird, die belächelt wird. Das sind für mich Dinge. Ich bin auch in einer Gesellschaft. Und wenn du so willst, ich habe nicht viel Zeit. Meine Zeit ist auch bemessen. Aber sie ist niemals so bemessen, dass ich nicht irgendwo einschreiten und Hilfe geben kann. Denken wir vor ein paar Wochen. Ich bin in Darmstadt. Und da ist jemand, also ich hatte gerade einen Parkplatz gefunden, was ein Wunder war. Aber da stand noch jemand anders. Gerade wurde ein Parkplatz frei. Jemand will rausfahren und er will reinfahren. Und dann gibt es hinter ihm ein Hubkonzert. Ein Typ da drin im Auto und hupt und hupt und hupt. Warum? Nur weil er ein Türke ist, der in dem Auto sitzen einparken will. Und der türkische Landsmann steigt aus und sagt, warten Sie doch bitte einen Moment, ich möchte das nur einparken, es wird frei. Geh aus dem Weg und dann vom Bürgersteig schon los. Diese Ausländer! Und dann ging das los. Dann bin ich zu dem Mann hingegangen, ich sag, lassen Sie das doch. Rechtfertigen Sie sich doch gar nicht. Vergeben Sie ihnen das. Lassen Sie es doch einfach beruhen. Ich habe gesehen, was passiert ist. Und ich habe, die Leute gucken, was macht denn der jetzt? Wahrscheinlich auch ein Türke. Was macht er denn da? Hey, du gehst hin und sagst, hey, reg dich nicht auf. Parke ein, ist in Ordnung. Und du, wir haben ein paar nette Worte miteinander gewechselt. Verstehst du, wir sind aktiv, wir gucken nicht weg. Wir schauen nicht einfach weg. Wir handeln. Straße kehren, sagte ich. Was ist, wenn jemand den Hausdienst, den Putzdienst in deinem Wohnblock nicht macht? Ja, natürlich kannst du einen roten Zettel an die Tür hängen und sagen, zweite Mal schon nicht geputzt, dritte Mal kommt die Abmahnung. Du kannst aber auch einfach mal gucken. Vielleicht ist hinter der Wohnungstür jemand krank. Vielleicht hat jemand wie viele in unserer Gesellschaft Angst, seine Wohnung zu verlassen, weil er unter Depressionen leidet. Vielleicht einfach nochmal hören, alles okay bei Ihnen? Ich habe gesehen, die Hausordnung war nicht, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht nur fragen, ich habe gesehen, nicht die Hausordnung, aber nochmal fragen, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das ist für mich Ausleben unseres Glaubens. Praktische Schritte zu tun. Und weißt du, die Menschen werden sagen, warum tut er das? Und sie werden dich fragen, warum du das tust. Und dann wird man ganz schnell auch auf den Glauben zu sprechen kommen. Ja, wir können ganz schnell Herzen öffnen, Türen öffnen und Menschen werden fragend nach Gott. Erzählt doch, er sagt, preist den Herrn, ruft seinen Namen an und macht unter den Völkern kund seine Taten. 1. Chroniker 16, 24, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Ja, lasst es uns erzählen. Psalm 103, der dein Leben vom Verderben erlöst hat. Hat er dich vom Verderben erlöst? Hat er das? Amen. Hallo, erzähl es doch mal den Völkern. Erzähl es doch mal den Menschen in unserer Stadt, in unserem Land. Erzähle ihnen diese Dinge. Hat er dich aus der Grube, aus dem Dreck, aus dem Loch geholt? Hat er das gemacht? Hat er uns aus dem Loch geholt? Hallo?
Ja.
Hat er jemanden rausgeholt? Ja. War das ein Wunder, dass dir da geschehen ist? Dann erzähle davon, dass er dich aus dem Dreck geholt hat, dass er dich aus dem Loch geholt hat, aus dem Sumpf geholt hat. Erzähle von den Wundertaten. Der da heilt all deine Gebrechen, all deine Krankheiten. Hat jemand unter euch schon Heilung aufgrund des Glaubens und des Gebetes Jesus Christus erfahren? Hat jemand schon Heilung erlebt? Aha. Warum erzählen wir es dann nicht? Gott sagt, geh und erzähle den Kranken, du, mir ging es auch schlecht, aber ich kenne einen Jesus, ich kenne einen Gott, der wirklich der Herr, unser Gott ist. Und dieser Gott möchte ihnen helfen. Und dann betest du. Du erklärst, worum es geht und sprichst über dein Zeugnis und sagst, dieser Jesus ist gekommen, um Krankheiten zu heilen. Für uns als Gläubige ist Kranken oder Gesundheit gehört zum täglichen Brot. Jesus sagt, Heilung für Gläubige ist das Brot seiner Kinder. Das gehört zu uns wie die Luft zum Atmen. Gehört zu uns, ist unser Teil. Wie dein Brot, das du isst oder dein fetthaltige Chips, die du jeden Tag isst. Es ist für dich selbstverständlich, diesen Chip da reinzuziehen. Chip, die... Und dann krackt das auch so schön. Und dann, das ist für dich selbstverständlich. So selbstverständlich ist bei Gott Heilung. Gesundheit für sein Volk. Wir müssen ihm nur einfach mal glauben. Erzähle unter den Völkern über 140 Nationen. Menschen aus über 140 Nationen allein in unserer Stadt. Erzähle ihnen von den Wundertaten Gottes. Rede mit ihnen. Du wirst mich ständig sehen. Wenn ich irgendwo jemand finde, der aus dem Ausland kommt oder aus dem Ausland aussieht, ich werde ihn fragen. Ich werde sagen, Entschuldigung, mich interessiert, wo Sie herkommen. Darf ich Sie danach fragen? Ja, ich komme da und da her. Sag ich, schön. Sag ich, wie lange leben Sie schon hier? Ja, so und so viele Jahre. Ich sage, wie geht es Ihnen in unserem Land? Ja, manche sagen, Moment, gut. Aber es gab Zeiten, da bin ich hier Spießruten gelaufen. Da hat niemanden interessiert, wie es mir geht. Niemand hat nach mir gefragt. So, und ich sage, Sie müssen wissen. Und dann lasse ich meine Karte da. Dann sage ich, Sie müssen wissen, dass ich gerne für Sie da bin. Ja, aber ich bin Muslim oder ich bin das. Ich sage, mach doch nichts. Darf ich Ihnen dann nicht helfen? Ja, oh doch. Verstehst du? Lasst uns auf die Menschen zugehen, mit den Menschen reden. Ins Bewusstsein der Menschen kommen. Denn Gott hat es gesagt, geht hin und erzählt den Völkern von meinen Wundertaten. Sagt den Nationen, was ich an eurem Leben getan habe. Sagt ihnen, was ich an ihrem Leben tun will. Psalm 96, Vers 3. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit unter allen Völkern seine Wundertaten. Selbe nochmal wie in Chroniker. Psalm 105, Vers 1. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Verkündet, wörtlich heißt es, erwähnt rühmend, dass sein Name hoch erhaben ist. Wenn wir den Menschen draußen nicht sagen, dass wir diesem wunderbaren, großen Gott dienen und dass er der große, gewaltige, mächtige Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat und der die Menschen so unsagbar liebt, die auf dieser Erde leben. Wenn wir ihnen es nicht sagen, wie sollen sie es erfahren, wie sollen sie es wissen, denn der Glaube kommt immer noch aus der Predigt. Aus unserer Verkündigung, aus unserem Zeugnis. Lasst uns sehen. Ich meine aber auch, lasst uns Leute nicht zu bombardieren. Ich spreche davon, dass wir mit Menschen reden, von Mensch zu Mensch. Und nicht, dass wir einen Menschen auf der Straße ihn nur gleich wieder als Missionsobjekt sehen. Ja. Also ich muss dir von Jesus sagen, du, ich bin in Eile, ich muss es heute noch 10 sagen, also hör mal zu. Also mit Jesus, blablabla. Also hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Willst du ihn annehmen, ja oder nein? Nein? Du, dann kommst du in die Hölle. Nochmal von vorne. Verstehst du? Davon spreche ich nicht. Du bist keine Bekehrungsmaschine. Du bist ein Mensch, der mit Menschen redet, mit Menschen lebt, Menschen Zeugnis gibt. Es ist Gottes Wille, dass du beliebt bist. Und dafür sorgen du und ich, ob wir beliebt werden. Ich kann sagen, aufgrund der vielen Kontakte, die ich lebe und pflege, alles Menschen, die noch nicht gläubig sind. Aber ich bin beliebt. Sie wissen, der Herr Ericke wird tun, was er sagt. Sie wissen das. Mit vielen bin ich nach ein paar Mal, es ist so eine Freundlichkeit und Offenheit, mit den meisten bin ich nach 1-2 Mal beim Du. Das Herz öffnen. Bereit sein. Und die meisten Leute, mit denen ich das erste Mal rede, hören von mir null über Jesus, über Dinge. Sie müssen doch mich erst mal kennenlernen. Warum sollten Sie mir vertrauen, den Sie nicht kennen, und der kommt und sagt Ihnen, du, Jesus ist der einzige Weg. Ich bin ein Fremder, das knall ich vor den Latz und dann stehen wir da. Die kennen mich nicht. Ich kann doch irgendjemand sein, ein Sektierer, ein Übeltäter. Aber weißt du, wenn du zulässt, dass sie dich anschauen, dass sie reingucken in dein Leben, dass sie schauen, wie du im Alltag dich bewegst, wenn du da reinschauen lässt, dann fängt das an, ihr Herz zu öffnen. Und sie werden dich prüfen, bist du vertrauenswürdig? Und wenn du das Vertrauen hast, dann werden sie sagen, bitte erzähl mir von deinem Jesus. Es ist ganz egal. Es gab ja mal eine Zeit, da habe ich Döner gegessen. Das ist im Moment nicht mehr Fall, muss ich sagen. Aber weißt du, immer wieder, wenn ich wohin kam, in einen türkischen Laden, ach, da kommt unser Pastor. Muslimische Leute, das ist unser Pastor. Manchmal sitzen Gäste da drin. Ich komme rein, hallo. Ja, und dann spricht er die Leute an. Sie reden über dir, über dein Leben. Das ist unser Pastor. Aha. Und manche gucken, also Kirche, ich bin ja was anderes. Pastor? Nee, der ist schon in Ordnung. Der ist in Ordnung. Versteht? In dem Fall, wie entstand die Beziehung? Indem ich ganz einfach eine ganz sündige Haltung begangen habe. Ich habe der Person Geld gewechselt, dass sie Zigaretten kaufen konnte. Und dann stand der Teufel mit der Hake da und mit dem Pferdefuß. Sagt so, Herbert, nu hab ich dich. Hast Geld für Kippen gewechselt. Und dann habe ich jetzt, nein! Dass das gesegnete Geschenk war, dass der Automat auch noch weit entfernt war. Das heißt, wir liefen zusammen dort dann hin. Und auf dem Weg haben wir uns unterhalten. Wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, wer ich bin, was ich mache. Oh, das interessiert mich. Und dann sprechen wir weiter. Und wir reden ein andermal wieder. Und du merkst, sie selber bezeugen von dir, dass man ein umgänglicher Mensch ist. Hast du das schon gemerkt? Versteh, sei freundlich mit den Menschen. Geh und diene, denn wir wollen, dass sie in das Reich Gottes kommen. Wir wollen, dass sie gerettet werden, denn ohne Jesus gehen sie tatsächlich verloren. Wirklich ernsthaft verloren. Wirklich. Und wenn wir das wissen, dann fangen wir unsere Verhaltensweisen anzuändern. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an unter den Völkern, Psalm 105, Vers 1. Macht euch unter den Völkern kund seine Taten. Jesaja 12, 4. Preist den Herrn, ruft seinen Namen an. Genau, da waren wir. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, also wörtlich erwähnt, rühmend, dass sein Name hoch erhaben ist. Hallo, darf ich immer Flyer geben? Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen ja nicht zu nahe treten. Ja. Was ist das? Da guckt er ihm, was ist das? Und dann sagst du, möchten Sie das wirklich wissen? Ich frage, möchten Sie es wirklich wissen? Ja. Sag, es berichtet von meinem großen Gott. Und das wirst du sehen, wenn ich in Spanien unterwegs war, auf der Straße, und ich sehe die vielen islamischen jungen Männer dort, die die Handtaschen und die CDs und alles so Zeug da verkaufen. Ja, ich bin Muslim. Sag ich, na und? Ist das verboten, frage ich manchmal. Gibt es da ein Gesetz gegen? Mit solcher Frage rechnet ja vielleicht gar keiner groß. Dann sage ich, okay, ich habe meinen Glauben. Ich sage, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Wenn Sie heute sterben, wissen Sie, ob Sie bei Gott angenommen sind oder nicht? Nein, das kann man nicht wissen. Also Allah wird das entscheiden. Das kann man nicht wissen. Es kann auch sein, dass ich Pech gehabt habe. Sagen Sie, wissen Sie, mein Gott ist ein anderer Gott, der sagt, wenn ich hier mein Vertrauen in ihn setze, mein Leben ihm anvertraue, dann werde ich in Ewigkeit nicht verloren gehen, sondern bei ihm sein. Ich kann wissen, meine Sünden sind Vergebung. Ja, das können wir nicht wissen. Ich sage, ich weiß, ihr könnt das nicht wissen, aber wir wissen es. Und der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sagt, wer Jesus Christus zum Herrn seines Lebens macht, alle Sünden werden ihm vergeben. Da kommt es nicht gleich immer zur Bekehrung. Aber das nehmen Leute mit. Sie denken darüber nach. Irgend so ein anderer verrückter Urlauber kommt hoffentlich und spricht nochmal mit dieser Person. Und irgendjemand nochmal. Erinnert euch, ich hatte euch mal eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der im Zug unterwegs war und ein Pastor. Ein Pastor kommt und setzt sich in den Zug ab zu ihnen und sie kommen ins Gespräch über den Glauben. Und der junge Mann sagt, also ich bekehre mich, können Sie für mich beten? Ich meine, das ist sehr einfach, ne? Dann hat er sein Leben Jesus gegeben, sie haben gebetet. Und dann hat er gesagt, sagt dieser Pastor zu ihm, wie kommt es, dass Sie, ich habe ja gar nicht viel Worte mit Ihnen hier gesprochen, und Sie wollen Ihr Leben Jesus geben. Wie kommt das? Da hat er gesagt, Sie sind der Zehnte, mit dem ich spreche. Und jetzt wusste ich, es ist dran. Verstehst du? Wir geben teuer, wir berichten. Vielleicht kannst du nicht mit einem Skalp nach Hause kommen. Ein Bekehrungsskalp. Na und? Freu dich doch, wenn du gesät hast oder begossen hast und dein Bruder holt die Ernte. Freu dich doch, oder? Freu dich doch. Denn egal, wo sie hineingeboren werden in die Gemeinde, sie gehören zu dem Reich meines Gottes. Wir sind ein Volk, eine Nation. Da gibt es keine verschiedenen Völker. Die Leute aus den verschiedenen Nationen und ihr, die auch aus den Nationen hier seid und Jesus kennt, ihr seid nicht einfach Afrikaner, Südamerikaner oder sonst etwas oder Deutsche. Nein, wir, die wir zusammen an Jesus glauben, wir sind eine neue Nation. Wir sind Gottes Volk. Wir sind nicht mehr Afrikaner. Ja, im Natürlichen, im Pass und alles sind wir das. Aber wir sind vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Wir sind in das Königreich Gottes hineingekommen. Wir haben ewiges Leben. Wir sind jetzt eine neue Nation in Christus. Hallo? Das sind wir. Das sind wir. Mach den Namen bekannt. Klagelieder 3, Vers 14. Ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter. Ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Da habe ich gedacht, wie furchtbar. Statt Gott zu ehren, dass Menschen Gott ehren oder dass sie durch unser Lieben geehrt werden, ist hier der Klageliederschreiber und sagt, ja, ich bin ein Spottlied geworden. Vielleicht bist du bisher ein Spottlied. Vielleicht bist du das Gelächter, über den alle schmunzeln und die Stirn runzeln. Die Frage ist, tun sie das, weil du einfach an Jesus hängst und an ihm glaubst, oder sind wir so belächelnswert, weil wir uns so bescheuert manches Mal benehmen? Ja, ist ja wirklich so. Wir benehmen uns wirklich wie der Elefant im Porzellanladen und dann wollen wir, dass alle noch glücklich über uns sind. Und wundern uns, dass sie uns nicht noch einen Hammer hinterher schmeißen. Das ist Gnade, dass wir so ungeschoren davonkommen. Lasst uns seinen Namen groß machen unter den Völkern. In Matthäus 28, 18, Vers 20, da sagt Jesus nicht, ich gebe euch mal einen Urlaubstipp. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach ab Vers 18, Johannes 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Neues Testament. Matthäus 28. Du weißt, dass es im Neuen Testament ist. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft diese, die Jünger geworden sind. Du wirst in der ganzen Bibel nicht ein einziges Mal eine Bibelstelle finden, dass Babys getauft werden sollen. Nicht ein einziges Mal. Kein einziges Mal. Das ist eine Erfindung religiöser Systeme, kirchlicher Systeme. Du wirst es nicht finden, dass Babys getauft werden. Weil Gott kennt nur die Taufe aufgrund des Glaubens. Jemand nimmt Jesus auf in sein Leben und wird gerettet und aufgrund des Glaubens tauft diese, die gläubig geworden sind, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie es hier steht. Diese, die gläubig geworden sind. Ja, ich sagte jemand, aber im Haus des Cornelius, das ganze Haus wurde getauft. Richtig. Aber es steht, das ganze Haus, alle wurden gläubig. Ein Baby kann nicht gläubig werden. Alle wurden gläubig. Alle freuten sich über den Herrn Jesus Christus. Und aufgrund dieses Glaubens ließen sie sich taufen. Die Bibel kennt keine Babytaufe. Das ist, dadurch belügen wir Menschen. Wir betrügen Menschen. Wir wiegen sie in falsche Sicherheit. Wir sagen ihnen dadurch, hey, du bist getauft und du wirst angenommen sein bei Gott. Du kommst in der Ewigkeit in den Himmel. Es ist glatt gelogen. Es ist nicht wahr. Ich rufe es hinaus. Es ist gelogen. Denn die Bibel sagt nicht, wer getauft ist, sondern wer gläubig geworden ist und aufgrund des Glaubens sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Das ist, was die Bibel sagt. Alles andere ist Erfindung von Menschen. Und er sagt, geht hin, macht, verkündigt das Evangelium, ist alle, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft diese, die dann also Jünger geworden sind, bei euch steht, tauft sie, aber wörtlich heißt es, und tauft diese. Diese, die Jünger geworden sind, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt, oder wörtlich, sie lernt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Da beginnt Jüngerschaftstraining. Und da beginnt das, da geht das bei uns weiter. Wenn jemand Jesus Christus in sein Leben aufgenommen hat, dann helfen wir ihm gleich in dem Einsteigerkurs Jüngerschaft 1, Start in ein neues Leben. Dann helfen wir ihm gleich in die Grunddinge des Glaubens. Was ist mit mir überhaupt passiert jetzt, wo ich gläubig geworden bin? Wo geht die Reise hin? Start in ein neues Leben, das ist der Glaubensgrundkurs, den wir haben. Wo man die Dinge, die ersten Dinge Gottes richtig kennenlernt, was Gott sagt. Und dann, wenn man diesen, das, dann kann man hineingehen in Jüngerschaft 2, reinigender Strom, geboren, um frei zu sein. Auf einmal merkst du, Mann, mein Leben war versklavt, mein Leben war bitter, mein Leben war einsam. Aber ich bin ja geboren, um frei und glücklich zu sein. Dazu bin ich geboren. Da gehst du in Jüngerschaft 2 und dann bist du da in diesem Bereich und du lebst das und du tust diese Dinge, setzt diese Dinge um und sagst, wow, das tut meiner Seele und meinem Leben gut. Und dann sagst du, ich will mehr. Und dann sagst du, kommst du in Jüngerschaft 3 Bereich und das ist ein Lebenstraining. Leben mit dem Unsichtbaren. Leben in dieser Welt, aber auch mit der unsichtbaren Welt. Leben in der Realität Gottes. Und du erfährst, wie groß Gott ist. Welche mächtigen Taten er auch für dich tut und nicht nur für andere. Welch eine Autorität du in dem Namen Jesus hast und so weiter. All diese Dinge. Also, er sagt, lehrt diese Leute alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Nicht, was ich euch empfohlen habe. Was ich geboten habe. In unserem Land haben wir so ein blödes Wort. Das heißt, immer wenn Theologen zusammen sind, es geht ja um die Tauffrage. In der Bibel gibt es keine Tauffrage, es gibt nur einen Taufbefehl. Immer wieder, und man befahl, dass sie sich taufen ließen, weil sie gläubig jetzt geworden waren. Es gibt keine Tauffrage. Es gibt nur einen Taufbefehl. Ein Theologe sagte mal, ja, ist doch wurscht, ob man zuerst gläubig und dann getauft wird oder erst getauft wird und dann gläubig wird. Das ist doch wie beim Teekochen. Beim Teekochen ist doch egal, ob du den Teebeutel zuerst in die Kanne hängst und dann das Wasser draufkippst oder erst das heiße Wasser rein und dann den Teebeutel rein. Es gibt Tee. Richtig, das geht beim Teekochen. Aber Jesus sprach nicht vom Teekochen, er sprach von Taufe. Und da gibt's eine andere Reihenfolge. Erst glauben und dann getauft werden. Alles andere ist nicht wahr. Alles andere ist Erfindung von Menschen. Ist eigentlich sogar menschenverachtend. Weil man wiegt Menschen in Sicherheit und denkt, sie sind Christen und kommen in den Himmel und sind es nicht. Christ ist nur jemand, der Christus aufgenommen hat und ihm auch nachfolgt. So sagt es die Schrift. Ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Bis zum Ende. Wie schön, er ist mit uns. Einmal, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen werden, dann wird etwas geschehen, da wird sich dort eine Szenerie vor uns öffnen und dann möchte ich dort stehen und dann möchte ich sagen, Herbert, dazu hast du eine ganze Menge mit beigetragen durch dein Leben in dieser Welt. Wenn wir Offenbarung 7, Vers 9 reinschauen, da heißt es, und nach diesem sah ich, und siehe eine große Volksmenge, das ist jetzt schon im Himmel, ja, eine große Volk, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Und wir schauen in die Offenbarung und sie rufen immer wieder, würdig, würdig, würdig ist Gott. Würdig ist Gott, würdig ist Gott, würdig ist Gott. Sie erheben den Herrn über alles. Und ich möchte, dass aus den Menschen, die Menschen, die in dieser Stadt leben, aus den über 140 Nationen. Ich möchte, dass eines Tages, wenn diese Schar an dem Thron Gottes steht, dann möchte ich, dass eins auch sicher und klar ist, dass aus dieser Schar Leute aus Darmstadt, aus den verschiedenen Nationen kommen, auf dich und mich zulaufen und sagen, danke, dass ihr keine Mühe gescheut habt. Danke, dass ihr keinen Einsatz gescheut habt. Danke, dass ihr keine Zeit und keine Finanzen gescheut habt. Danke, dass ihr, obwohl wir vielleicht sturköpfig und egoistisch oft waren oder abweisend euch gegenüber waren, aber danke, dass ihr nicht aufgehört habt, uns zu lieben und versuchen, für Christus zu gewinnen. Danke, dass ihr nicht aufgegeben habt, denn hättet ihr aufgegeben, dann wäre ich heute nicht in dieser großen weißen Schar, die vor dem Thron Gottes steht. Ich möchte, dass eines Tages und nicht um unseres Lobes willen, das besorgen Menschen ganz für sich alleine. Du kommst in die himmlischen Welten ein und du kommst dort und Leute werden sagen, danke für deine Zeit, danke für dein Hobby, das du aufgegeben hast, danke, dass du lieber weniger gearbeitet hast und das Evangelium verkündigt hast, sonst wärst du nie zu mir gekommen. Danke, danke. Es wird Lob und Preis zu Gott sein. Und es wird eins klar sein, es hat sich tatsächlich gelohnt, dass wir erlöst wurden. Dass wir Kinder Gottes waren und nicht gläubig geworden und dann Gemeinde- und Stubenhocker wurden oder auf dem Arbeitsplatz Hocker waren. Nein, 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 das ist nicht unsere Berufung. Das ist nicht unsere Berufung. Eines Tages werden wir dort sein, in weißen Gewändern. Wir sprachen neulich über das Brautkleid. Heute habe ich versucht, zu euch etwas praktisch zu reden. Bemühe dich um die Nationen. Es ist ein Befehl unseres Gottes, den wir vorgeben und ich glaube auch, dass wir es tun, zu lieben. Es ist ein Befehl unseres Gottes. Geht zu diesen über 140 Nationen in dieser Stadt und erzählt ihnen die großen Taten Gottes. Erzählt ihnen, dass Jesus Christus der Retter aller Menschen geworden ist. Erzählt es ihnen. Erzählt es ihnen. Gott hat das gesagt, er befahl ihnen. Er befahl, Jesus befahl zu gehen. Tu es. Laufe, mache es. In Deutschland schrumpfen alle Kirchen und der Großteil der Freikirchen. Es gibt in Deutschland nur zwei Freikirchen, die wachsen. Das ist die FEG und also Freie Evangelische Gemeindengruppierung und BFP, unsere Gemeindebewegung. Das sind die einzigen, die wachsen. Alle anderen schrumpfen. Und das ist traurig. Überall schrumpfen, selbst Baptisten schrumpfen, Gemeinden werden geschlossen, weil keine Leute mehr hinkommen. Versteh doch mal, wie traurig die Situation in unserem Land ist. Ein Land der Reformation. Wir sind so abgesackt. Wir sind so weit runtergekommen. Weil überall Kirchenpolitik gespielt wird. Ich hasse Religiosität und Kirchenpolitik. Gott widert Religiosität an. Gott ist null interessiert an Kirche oder Freikirche. Es ist ihm egal, ob du Baptist, Adventist, Pfingstler bist, Charismatiker bist oder sonst wer bist. Es ist ihm schnurzpiep egal. Für Gott zählt nur eine Frage. Bist du gläubig an Jesus Christus und folgst ihm im Alltag nach? Hast du Leben aus Gott? Wenn du kein Leben aus Gott hast, auch der du im Internet zuhörst, wenn du kein Leben aus Gott hast, dann spielt es keine Rolle, ob du ein Adventist oder Baptist oder Pfingstler bist. Wenn du ohne Leben mit Jesus Christus bist, gehst du verloren, auch wenn du jedes Mal happy clappy in die Hände klatscht beim Lobpreisteam. Du kommst nicht in den Himmel wegen der Zugehörigkeit zu einer Religion. Du kommst in den Himmel, weil du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast und ihm nachfolgst im Alltag. Und dann, die Paulus sagt, die Liebe des Christus, sie drängt mich, sie treibt mich, ich muss es den anderen sagen. Und dann scheuen wir keine Mittel. Und dann gehen wir und dann kaufen wir eine Kiste mit Videos und sagen, okay, und du kannst sie, wenn wir sie im Kollektiv bestellen, zusammen bestellen, mehrere bestellen, dann kannst du es ganz einfach sagen, wenn man auf unsere Internetseite geht, auch die ihr im Internet seid, geht doch mal auf die Seite der Links. Und wenn ihr unter Links seid, dann findet ihr Jesus-Film in verschiedenen Sprachen. Und dann findest du eine endlose Liste von Sprachen, in denen es den Jesus-Film gibt. Und dann kannst du diesen Film raussuchen, wenn du den, vielleicht hast du irgendeinen Kollegen oder wo du essen gehst, wo auch immer, wo du bestimmte Leute kennst, dann bestell doch mal in dieser Sprache so einen Jesus-Film. Am besten dann bestell es hier bei uns in der Gemeinde. Und wie gesagt, sonst kostet der Film, glaube ich, an die 15 Euro. Aber wenn wir mindestens 10 immer zusammenkriegen, dann kostet 5 Euro. Ja. So, also wenn du sowas brauchst in anderen Sprachen, ich kaufe so etwas, ich verschenke so etwas, weil ich will, dass die Botschaft von Jesus reinkommt. Und ich sagte, ich habe mal einer jungen Dame, die im Examen war, und dann habe ich, es ging darum, in Spanisch sich weiterzubilden und auch zu lernen. Oh, sage ich, da habe ich einen guten Film in Spanisch über Jesus Christus. Naja, ich weiß nicht so. Ich sagte, bring ich ihn mal mit. Ich leihe ihn den und sie geben mir wieder zurück. Dann habe ich den Film geliehen. Und dann blieb der ein paar Wochen dort. Nach ein paar Wochen habe ich gesagt, okay, ich sage, und, im Film, wie ist es gewesen, so und so weiter. Oh, der ist ja so super, ich habe ihn meiner Freundin gegeben. Aber ich bringe ihn dann jetzt demnächst mit. Und ich bin wieder da. Tut mir leid. Meine Freundin fand ihn auch so toll. Wir haben nochmal weitergegeben. Ja, und verstehst du, und dann ist dieser Film gewandert und gewandert und gewandert. Welche Möglichkeiten wir haben. Da sitzt jemand zu Hause an seinem PC oder an seinem Fernseher oder wie auch immer und er sitzt und schaut an, was Jesus getan hat, warum er gekommen ist, schaut sich diese Dinge an, keiner stört ihn, keiner beobachtet ihn, dort kann er in der Nase bohren, dort kann er weinen, dort kann er lachen, dort kann er springen, er kann seine Socken ausziehen und die Käsemarken stören auch keinen und er kann Jesus angucken. Verstehst du? Das ist zu Hause. Wir haben so tolle Möglichkeiten. Und deshalb auch immer wieder, sag den Leuten, die sollen auf Links gehen und dann den Jesus-Film sich im Internet kostenlos anschauen. In den verschiedenen Sprachen. Wir haben so fantastische Möglichkeiten. So fantastische Möglichkeiten. Lasst uns diese Möglichkeiten nutzen. Aber es kostet unsere Zeit. Es kostet unser Geld. Es kostet uns unser Hobby. Ja, wir sagen, okay, gehe ich vielleicht mal lieber weniger arbeiten und gehe mehr evangelisieren. Wenn du doch mit einer Zweidrittelstelle locker auskommst und genug zum Leben hast, alles bezahlen und alles doch locker läuft, warum musst du deine Ganztagesstelle haben und dich knechten für ein irdisches Ding und dann irgendwann stirbst du? Glaubst du doch nicht, glaub doch nicht, dass deine Verwandten, wenn du mal stirbst, sagen, aber wir legen im Sack Euro fürs Jenseits mit ins Sarg. Keiner wird dir was mitgeben. Niemand. Niemand. Das bleibt hier. Ja, hab ich für meine Kinder gemacht. Ja, ist in Ordnung. Aber es kann ja sein, dass die innerhalb einer Woche alles auf den Kopf hauen. Auch das sagt Salomo. Du weißt ja gar nicht, was man mit deinem Erbe anstellen wird. Das heißt jetzt nicht, schaff kein Erbe. Aber nicht so diesseits orientiert leben. Nicht so diesseits orientiert leben. Wir sind nicht berufen, für hier zu leben. Das ist eine vorübergehende Zeit. Wenn du alt wirst, kommst du vielleicht etwas über 90. Die Frauen haben Glück. Also die Statistiken der Versicherung sagen etwas über 90. Knapp bis 90 bis 100. Männer werden nicht so alt. Also Setze Zeit ein für Jesus. Setze Zeit ein für Jesus. Lebe dein Glauben. Verkündigt. Macht seinen Namen groß unter allen Völkern. Im Landkreis, im Odenwald, in den Städten und in den Dörfern. Macht den Namen groß. Und ich bitte, sei einfach Mensch zu den Menschen. Ich meine nicht plumpes Überfallskommando, ich wiederhole mich. Plumpes religiöses Überfallkommando. Also, ich bin auf dem Weg, nur mal, aber Jesus.
Hä?
Nein, versuche Kontakt mit Menschen zu haben. Und ich habe oft, sehr oft, und jetzt ist mein Auto ist wieder leer, ich muss das wieder mit Material füllen, da ist meine Tasche auch leer, aber ich gehe einkaufen, ich laufe, dann kommt da Zeug in die Tasche, da ist immer was dabei. Und dann sage ich, ich möchte Ihnen gern dieses Geschenk machen. Oh, danke schön. Viele Leute sind auch in Eile, die haben gar keine Zeit für Gespräch, aber sie nehmen dieses kleine Geschenk mit und sie werden es zu Hause lesen. Oder auch nicht lesen. Oder auf den Tisch hinlegen und der Mann liest es. Oder der Mann liest es nicht und die Kinder lesen es. Oder ein Kind nimmt es mit und das Kind sagt, mit Frauen habe ich nichts zu tun. Aber Mama sagt, oh, darauf habe ich schon lange gewartet. Weil Jesus sagt, sucht die, die sich finden lassen. Sucht sie. Es gibt so viele, die suchend sind. So viele, die suchend sind. So viele, die Jesus wollen. Sucht sie. Macht seinen Namen groß unter allen Völkern. Du musst nicht nach Tansania oder sonst wohin reisen. Nein, hier, du hast all diese Leute in Darmstadt, in unserer Nation. Lasst uns den Namen groß machen. Lasst uns den Namen Gottes groß machen, seine Taten verkündigen und den Menschen sagen, was für einen wunderbaren, herrlichen Gott wir haben. Haben wir einen herrlichen Gott? Ist er lobenswürdig? Dann lass es uns raustragen. Dann lass es uns zu den Menschen bringen. Lass uns ihnen sagen, wie groß er ist. Hey, du bist ja Balla. Ich denke, es gibt heute keinen Gott. Ich kenne nur Döner. Ja, na gut. Ich kenne aber auch Gott. Ich kenne Döner und Gott. Gott ist besser als Döner. Okay, ja, verstehst du? Damit sei nichts gegen Döner. Ich kann ja auch Pizza nehmen und ich kann ja auch... Also gegen Steaks lasse ich jetzt heute mal nichts kommen. Das behalten wir doch mal jetzt in der guten. Ne? Okay. Nein, wie auch immer. Versteht, darum geht es. Leute, wir haben einen großen Gott. Und den bringen wir in unsere Völker, in unsere Städte. Sei gewappnet, rüste dich aus. Und es ist gut, auch ein Kärtchen beizuhaben. Ja, ich würde Frauen, sage ich mal, empfehle ich nicht auf der Karte Privatadresse anzugeben, weil dann könnte jeder denken, ach, da lädt mich jemand ganz auf eine softe Art hier ein. Und dann könnte er auf einen anderen Trichter kommen, dann evangelisiert er vielleicht dich irgendwie. Du weißt, was ich meine. Aber es ist ein gutes Kärtchen zu haben, Leute anzusprechen. Wir haben das früher in Aschaffenburg immer gemacht. Die Leute der Gemeinde hatten so eine Postkartengröße, einen kleinen Flyer. Da war ein Bild drauf von dem Gemeindeglied. Und jedes Gemeindeglied hat ein kurzes Zeugnis darauf geschrieben, wie sie zu Jesus kamen und was ihnen Jesus bedeutet. Und auf der Rückseite, und dann war geschrieben unten, und wenn du mich treffen oder finden möchtest, dann findest du mich, das war damals Christliches Zentrum Aschaffenburg, dann findest du mich im Christlichen Zentrum Aschaffenburg. Und dann kamen die Leute dorthin und haben gesagt, ja, die Person hat mich angesprochen, das ist dann auch nicht mehr fremd. Wo ist diese Person? Die hat das mir gegeben mit dem Bild. Ach ja, die ist da drüben, ja, okay. Und so, ah ja, die ist heute nicht da. Da muss doch da sein, okay. Also klar. So, also versteh, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe eine kleine Visitenkarte. Einfach eine Visitenkarte. Da ist Marita und Herbert drauf. Und ein Bibelvers steht noch drauf. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. So, da gibst du die Visitenkarte. Und dann weißt du, auf der Rückseite ist dann die Gemeindeadresse drauf. Jeder weiß, wo er dich finden kann. Ich gebe mir meine Privatadresse so im allgemeinen groben Verteilstil nicht bekannt. Aber im Persönlichen ist das wieder eine ganz andere Sache. Aber wir haben so viele Möglichkeiten. Gehst an deinen Drucker, hey, und sagst, Mensch, mach mir mal einen Schwung Visitenkarten, sowieso, und dann lädst du Leute ein. Du findest mich in der Citykirche Darmstadt und gibst die Adresse an. Ich findest mich in der Citykirche Michelstadt oder jetzt in Kürze findest mich in der Oase in Höchst und so weiter und so fort. Wir geben es bekannt, dass Leute, wenn sie in Not sind oder Fragen haben, dass sie auch wissen, wo sie sich hinwenden können. Amen? Amen. Es gibt viele, die suchen. Lasst sie uns finden. Lasst sie uns finden. Macht seinen Namen groß, ja? Sagt deinem Nachbarn, hey, mach mal seinen Namen groß. Mach seinen Namen groß. Halleluja. Halleluja.